Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder vielleicht sind Sie sogar erfahrener Anwender, 3D-Druck-Dienstleister oder sogar 3D-Druck-Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es ist 3D-Druck-Talk-Time. Wir haben ein neues Format, in dem wir mit Kunden und mit sehr interessanten Personen über 3D-Druck sprechen. Und heute habe ich Ricardo Räum dabei. Ricardo ist ein richtig guter Freund. Er ist auch Kunde von uns. Und Ricardo, ich freue mich richtig, dass du heute im Podcast dabei bist. Ricardo, stell dich doch einfach mal vor, dass die Leute dich kennenlernen können.
Ja, hallo zusammen. Hallo Johannes. Mein Name ist Ricardo Räum. Ich bin Produktmanager bei der Firma OHO Holland Werkzeug GmbH und bin dort zuständig für die Entwicklung, Konstruktion und technische Betreuung unserer Kunden und auch zuständig für die ganze additive Fertigung bei uns im Haus und auch bezogen auf Dienstleistungen. Wir entwickeln Werkzeuge nach Sondervorgaben, Sonderanwendung, was unsere Kunde braucht. Und dort sind wir da komplett offen, was da die Entwicklung angeht und ja, für alle Probleme zu haben.
Ihr macht da ziemlich viel, was 3D-Druck angeht. Das nimmt man von außen gar nicht so wahr. Aber du bist ja schon eine ganz lange Zeit in dieser additiven Fertigung drin. Wie bist du denn damals mit 3D-Druck in Berührung gekommen? Wie war das damals bei dir, Ricardo?
Ja, das ist schon eine Weile her. Das war 2010, war ich mal in Hannover auf der Messe. Und ja, damals noch als hauptsächlichen Fokus auf Zerspanungsthematiken gesetzt. Und da hatte ich aber auch dieses Thema 3D-Druck dort auf der Messe gesehen. Das hat mich schon unheimlich fasziniert. Und seit dem Tag habe ich mich eigentlich auch nonstop mit dem Thema befasst. Und ja, war auch super interessant für mich.
Das ist so, wie wenn man das Feuer entdeckt,
ja,
hat,
genau.
Gell? Aber kein anderer will's irgendwie glauben, dass man Bauteile am nächsten Tag aus so einer Maschine herausnehmen kann, ohne dass ein Span fällt.
Genau, und das war damals so, auch 2010, sage ich jetzt mal, war das eigentlich meistens so diesen großen Konzernen vorbehalten, dieses Thema, die viel Geld übrig hatten für solche Sachen. Und in dem Thema halt viele Prototypen noch nur, in Anführungsstrichen, nur gefertigt haben oder irgendwelche Anschauungsmodelle. Da war das ja noch nicht so wie heute, wo man da für einen guten Kurs Maschinen kaufen konnte. Da waren ja die Anlagen noch unerreichbar für kleine Unternehmen und für mittelständische Unternehmen. Das war schon schwierig, aber es war halt eine sehr, sehr, sehr interessante Technologie. Aber es hatten halt noch nicht viele auf dem Schirm und haben sich auch aus meiner Sicht ganz, ganz wenig darum gekümmert, um dieses Thema. Ich glaube, auch viele haben gesagt, okay, das ist nicht unser Bereich, das ist ja noch zu neu.
Die Standardausrede von allen, es ist noch zu neu. Aber ich kann mich da noch dran erinnern, bei mir war es so in Richtung 2012, 2013, da gab es auch nicht so viele Player auf dem Markt. Da gab es so diese 3, 4 Großen,
ja.
Die haben so ihre eigene Technologie oder auch mehrere Technologien entsprechend angeboten. Und es war noch nicht so, dass das so wirklich verbreitet war, dieses Thema. Ich kann innerhalb kürzester Zeit nicht nur Prototypen machen, sondern auch Vorrichtungen oder ich kann sogar in die Serie gehen.
Genau.
Ich glaube, soweit haben sich viele gar nicht denkend getraut damals.
Überhaupt nicht. Da war auch noch keiner so mutig, um da so in das Thema reinzugehen, um da irgendwie aktiv zu werden.
Das ist ganz interessant. Wie haben wir uns denn damals kennengelernt? Weißt du noch, wie das war? Es ist ja auch schon, eine Zeit lang her.
Ja. Das war 2019, ich glaube so Mitte 2019, genau, da waren wir von unserer Firma auf der Suche nach einem größeren FDM-Drucker und ich hatte da auch Recherche betrieben im Internet und ja, bin dann auf euch gestoßen, ja, 3D-Industrie. Und ihr habt ja damals V-Shaper noch mit im Programm gehabt,
ja, genau.
Und habt dort die großen Maschinen auch vertrieben. Und das war eigentlich auch von der Größe her so, was mich interessiert hat. Und genau, und dann habe ich gleich das Telefon geschnappt und hatte dann bei euch angerufen und hatte dann mit der Frau Kirchbauer telefoniert. Und ja, war auch ein relativ langes, sehr informatives und sympathisches Gespräch mit ihr. Und ja, dann hat sich das auch gleich so ergeben, weil ich dann in den Folgewochen auch Kundentermine hatte und ich auch im Stuttgarter Raum unterwegs war. Da hatte das ganz gut gepasst, dass ich dann anschließend gleich mal bei euch vorbeikomme in Aalen.
Ja, da kann ich mich noch richtig gut erinnern. Du warst vorher beim Kunden und hast gesagt, du kommst jetzt vorbei. Und dann haben wir uns, ich weiß nicht, eine Stunde unterhalten, sogar, glaube noch sogar noch länger.
Ach, länger. Ich glaube, das
Länger?
waren dann schon 2, 3 Stunden, wo ich dann bei euch war,
Echt?
ja.
Okay,
Ja.
das weiß ich so gar nicht ganz, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Aber wir haben auch über viel über Denkfehler im 3D-Druck gesprochen, viel
Genau.
über was kann man alles machen, welche Anwendungen es gibt. Du hast ein bisschen berichtet, was du ja seither gemacht hast mit 3D-Druck. Und
Genau.
jetzt, genau, und du hast ja ziemlich viele Podcast-Folgen, glaube ich, im Vorfeld noch angehört, als du zu uns gefahren bist dann.
Genau,
Irgendwas, ja,
genau.
okay.
Wir hatten ja dann auch nochmal telefoniert und dann hast du ja gesagt, dass du diesen Podcast hast. Und dachte ich, oh ja, ich liebe Podcasts. Und während der Autofahrt, wenn ich unterwegs bin, ja, passt das ja perfekt rein. Und dann hatte ich auf der Fahrt zum Kunden schon großen Teil gehört, habe ich dann aber noch nicht alle geschafft. Ich glaube, bis da waren es, glaube ich, so um die 90 oder 70, 90 so Folgen.
Okay.
Und dann heimwärts habe ich sie dann aber alle gepackt.
Okay. Also du hast mal kurz den, ja, da, also jetzt haben wir ja, glaube ich, schon 180 Folgen oder sowas. Also damals hast du mal kurz beim Hinweg 45 und beim Rückweg 45 gehört. Also
Genau so.
das hab ich noch nie gehört.
Das war klasse. Das fand ich auch echt
Das ist
gut.
super.
Und da war man dann auch gleich wieder im Kopf so richtig schön im Thema drinne und war wieder total motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da Gas zu geben. Das fand ich cool. Das
Ja,
hat echt Spaß gemacht. Genau. Und da haben wir
super.
uns ja auch lange unterhalten und dann hattest du ja auch gerade das Buch da mit rausgebracht. Das fand ich auch klasse und da hast du mir ja gleich eins überlassen. Hat mich sehr gefreut.
Ja.
Das einmal frei das Buch. Also fand ich auch gut. Das war auch wieder sehr inspirierend und motivierend. Kann ich nur empfehlen. Echt klasse.
Ja. Wir haben halt, als wir damals uns vorgenommen haben, dieses Buch zu schreiben, haben wir uns gedacht, was sind so Dinge, was wir in anderen Büchern nicht finden? Und ich kann es vielleicht ganz kurz erzählen. Ich bin in die Bibliothek damals gegangen an der Hochschule Aalen und habe wirklich nahezu jedes Buch mir herausgezogen. Ich hatte so einen recht großen Korb dabei und was es online gab, habe ich so mitgenommen in Form von, dass man es halt herunterladen konnte über das Hochschulnetzwerk und bin dann wirklich durchgegangen und hab geguckt, was wird in den Büchern beschrieben, was fehlt dort und mir ist aufgefallen, dass vor allem diese normalen Denkvorgänge komplett gefehlt haben und das ist ja auch etwas, da springen ja jetzt alle total drauf an.
Ja.
Und auch dieses Thema additive Konstruktion,
Ja.
dass man immer noch zu sehr in den Bauklötzchen denkt, anstatt in Knetmasse.
Genau.
Und dann hat der Professor Dr. Matthias Haag gesagt, komm, wir machen da jetzt was gemeinsam, weil das wird ein Riesenthema werden die nächste Zeit. Und da hatte er absolut nicht Unrecht, sondern wir haben jeden Tag Buchbestellungen und ich freue mich ja persönlich ganz arg, wenn sich jemand entscheidet, etwas dort in sein Wissen zu investieren und jeder, der bei uns im Büro vorbeikommt, der bekommt dieses Buch natürlich mit, weil ich natürlich auch möchte, dass er die richtigen Inhalte hat, um
Ja.
loszulegen. Das ist super interessant und ich habe da richtig gemerkt, du hast es total verschlungen und es ist total auf nährbaren Boden gefallen, weil du
Ja.
Und das haben wir auch aus dem Gespräch herausgehört damals, als du bei uns vor Ort warst, dass wir komplett ähnliche Denkvorgänge haben, was 3D-Druck angeht und die Einsatzfälle und auch diese mentalen Blockaden bei dir und bei dir vor allem in der Firma auch schon zur Seite geräumt
Ja,
hast.
definitiv. Also ich bin da auch happy,
Ja.
auch bei uns in der Firma, dass das eigentlich schon einfach dazugehört, 3D-Druck. Ist es egal, ob es jetzt die Kunden betreffend oder bei uns im Haus selber irgendwelche Lösungen sind, wo man mal sagt, hier können wir das nicht mal drucken und können wir da mal fix eine Lösung finden, dass das und das und irgendwelche Sachen vereinfacht. Also bei uns ist das schon ein fester Bestandteil in der Firma. Das kennt jeder bei uns und es weiß
Ja,
jeder, dass
ja.
das eigentlich ganz normal ist.
Ja, man druckt es halt, ne? Oder man.
Es gehört halt einfach dazu, wie die CNC-Maschine.
Ja, man hat's, also es ist für euch ganz normal, dass man Bauteile innerhalb von wenigen Stunden zum Teil in der Hand hat und den Kunden durchaus anruft und sagt, ich habe da mal was ausprobiert, das könnte klappen mit diesem oder jenem Werkzeug. Ich klemme mich dahinter und biete Ihnen eine Lösung
Genau.
an. Und oder intern bei euch, dass man sagt, gut, ich brauche hier etwas, geht zum Ricardo und lass es dir drucken. Wo andere Unternehmen so weit sind, die sagen, gut, jetzt müssen wir es erstmal warten, bis die CNC-Maschine
Ja.
frei ist. Und dann ist wahrscheinlich auch noch kompliziert zu fräsen. Das Werkzeug ist vielleicht nicht da. Derjenige denkt sich, gut, das kann ich möglichst weit auf die Bank, auf die lange Bank schieben. Und dann hat man seine Teile meistens erst dann, wenn man dann sagt, gut, jetzt brauche ich es eh nicht mehr. Es hat sich eh gelöst.
Richtig, um erstmal eine Erprobung zu machen beim Kunden, ist das optimal. Das ist völlig ausreichend, wenn man da einfach mal ein gedrucktes Teil in der Hand hat und kann auch visuell mal prüfen, passt das? Ist das in Ordnung so? Weil es doch immer ein bisschen, aus meiner Sicht, klar kann man viel im CAD simulieren, aber die Realität, wie der Werker mit irgendwas arbeitet, wie eine Maschine oder ein Roboter irgendwie mit irgendwas arbeitet, das kriegt man nicht zu 100% abgedeckt in CAD. Also das muss irgendwo in der Realität, da wo es auch eingesetzt wird, da muss man es doch
Ja,
auch mal
genau.
prüfen können. Und
Ja,
da ist das
das
ja ein
hast du
super
damals,
Weg.
glaube ich, auch bei uns im Gespräch gesagt, denn es spielt auch ganz viel eine Rolle damit, wie, also was ist da für jemand, wer steht da an dem Band und montiert etwas? Wer steht vor diesem
Genau.
Montagearbeitsplatz? Wie groß ist der? Wie viel Kraft hat der? Wie gelenkig ist der zum Beispiel, um irgendetwas an dem Werkzeug einzuführen oder zu positionieren? Und muss der Hebel eher senkrecht oder waagrecht sein, wo du sagst, du denkst dich in diese Thematik rein und hilfst denen dann genau das
Ja.
passende Werkzeug im Endeffekt zu geben. Und ich glaube, da ist noch ein riesengroßes Potenzial bei ganz vielen Unternehmen, die Montagearbeitsplätze haben, dass allein
Ja.
schon so ein kleiner Anschlag, um ein Werkzeug zu positionieren,
Schon unheimlich viel ausmacht.
ganz genau, oder dass der Hebel oder der Griff nicht senkrecht, sondern waagrecht ist, weil man von Natur aus einfach so gebaut ist und das halt in der Position viel besser einführen kann oder
Genau.
positionieren kann. Das ist schon wichtig, ja.
Das auf jeden Fall, weil muss ich mal an die Worte von meinem Seniorchef Karl-Heinz denken, der immer gesagt hat, du musst immer im Kopf behalten, die Person arbeitet da 8 Stunden mit. Und das muss dann aber auch angenehm sein zu arbeiten. Und für den soll das ja keine Qual sein, wenn der mit irgendeinem Werkzeug 8 Stunden arbeutet.
Ja,
Und
ja.
das ist eigentlich immer ein ganz wichtiges Thema.
Ja, das ist wie früher, wenn du kein gescheites Werkzeug hast, wird's nichts, ne? Also,
Richtig.
das widerspiegelt sich auch in der heutigen Zeit nicht nur, dass man einen guten Schraubenschlüssel hat, sondern vielleicht das perfekt abgestimmte Sonderwerkzeug für die entsprechende Vorrichtung oder Montage oder Baugruppe, die man montieren möchte. Wenn man jetzt 3D-Druck nutzt, genau für den Bereich, ne? Also es gibt ja die drei
Genau.
Bereiche, Prototypen und Hilfsmittel und so dieses Thema End-Use-Parts. Und da sprechen wir jetzt halt natürlich ganz klar um dieses Thema, ganze Thema Hilfsmittel drumherum.
Das auf jeden Fall. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und Anwendungen. Man muss sich halt mal trauen. Man muss es
Ganz
einfach mal
genau.
in Angriff nehmen.
Das war jetzt echt ein guter Satz. Man muss sich halt einfach mal trauen. Ich glaube, die Widerstände und auch die Ängste sind manchmal noch zu groß. Aber dafür hat man ja, Ricardo, da hat man ja uns dafür, dass wir den Leuten die Ängste nehmen und dann doch zeigen, dass es funktioniert. Denn du weißt ja, 3D-Druck funktioniert, sonst würdest du es ja nicht jeden Tag einsetzen und hättest auch gutes Feedback von deinen Kunden
Genau.
entsprechend, dass die Teile da lang halten. Ja.
Definitiv. Man muss es halt wirklich Gedanken drüber machen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss es wollen. Aber man muss es halt auch machen. Das ist halt ganz wichtig.
Genau. Wie war denn das bei dir? Wie bist du denn zu diesem umfangreichen 3D-Druckwissen, das du jetzt hast? Wie bist du da dazu gekommen? Erzähl doch einfach mal.
Ja, also wie gesagt, 2010 hatte ich das erste Mal direkten Kontakt damit und ja, seitdem mache ich sozusagen im Selbststudium, befasse ich mich da immer mit diesem ganzen Thema, alles was irgendwo mal auftaucht, da gibt es ja sämtliche Plattformen, Podcasts und Videos und Kunden sieht man ja auch manchmal was oder irgendwelche Hersteller, da kann man sich ja überall Sachen ziehen, sage ich jetzt mal, die dem 3D-Druck-Thema helfen. Und ja, dann hatte ich ja 2008 bis 2012 noch ein technisches Studium gemacht in Erfurt. Und da mich das da auch schon so interessiert hat, hatte ich da auch mal einen Vortrag über diese Technologie gehalten, weil es da auch noch keiner so auf dem Schirm hatte. Und ja, 2016 habe ich mir dann meinen ersten eigenen Drucker gekauft für mich privat und habe da wiederum auch für die Projekte an der Arbeit auch schon mal ein, zwei Sachen gedruckt. Und dann hat man das auch bei uns in der Firma als Thema. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Dann hieß es, ja, wenn du der Meinung bist, das bringt uns weiter, das hilft uns, dann freie Hand, kümmere dich. Wenn du so sagst, wir brauchen Drucker, dann besorg welche. Ja.
Ja,
Und dann hat
klar.
man 2017 dann auch schon die ersten Drucker bei uns. Und ja, seitdem laufen die und haben dann auch gleich um den zweiten erweitert. Und dann hat man ja auch den etwas größeren gekauft. Das war dann schon sehr interessant. Und irgendwie wollte ich dann trotzdem noch mehr über dieses Thema wissen, was ein bisschen mehr Hand und Fuß hatte. Und dann hat es sich 2017 war die FH in Schmalkalden die erste Hochschule, die berufsbegleitend diesen Kurs angeboten hat, diese Weiterbildung Anwendungstechniker für additive Fertigungsverfahren. Und da war das der erste Jahrgang. Ja, und dann hatte ich mich da auch gleich eingeschrieben. Und die Rückmeldung bekommen, ja, es kann sein, dass es nicht stattfindet, weil zu wenig Leute. Und da dachte ich auch, was? Zu wenig
Ah, okay.
Leute? Das ist ja auch, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, ich war relativ spät dran, mich da zu bewerben. Und da dachte ich schon, ja, hoffentlich habe ich Glück, dass ich doch mit in diese Runde reinkomme. Aber das dann hieß, dass es auf der Kippe steht, dass nicht genug angemeldet sind. Hätte ich nicht gerechnet. Aber es sind dann Gott sei Dank genug gewesen. Wir waren dann 11 Leute. Ein super Team. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Das ging ein Jahr lang. Und es war in Schmalkalden und wir waren auch mal in Aachen, in Duisburg, in Lüdenscheid. Wir haben da verschiedene Hochschulen besucht und verschiedene Dozenten, verschiedene Bereiche, verschiedene Verfahren. Alles, was da zum Thema 3D-Druck war, beziehungsweise additive Fertigung. Und ja, das war
Ja.
sehr, sehr, sehr informativ. Hat mich selber auch unheimlich weitergebracht. Also die ganzen Verfahren kennenzulernen, wie die funktionieren, auch mal an der Maschine zu stehen selber, um diesen Ablauf mal zu sehen, was muss man beachten, was ist an so einer Maschine zu beachten, was hängt da alles noch an Peripherie dran an so einer Maschine, was muss da überhaupt alles eingehalten werden und so weiter und so fort, gerade in diesen Metallanlagen, wo ich immer noch unheimlichen Respekt davor habe, weil das doch schon sehr komplexe Anlagen sind. Und da sollte man sich schon sehr Gedanken machen, wenn man sich so eine Maschine kauft, ja. Ja, und seit 2017 ist das halt auch der feste Bestandteil bei uns im Betrieb.
Ist normal bei euch, Realität auf additive Fertigung zurückzugreifen,
Genau.
egal ob es jetzt, egal welche Technologie, Hauptsache passend zur Anwendung erreichst du das Ergebnis, was du dir vorgenommen hast oder das Ergebnis, was du dem
Genau.
Kunden versprochen hast. In dem Fall,
Definitiv. Und das
ja.
hilft halt unheimlich. Und gerade bei uns viel Entwicklung, also extrem viel Entwicklung. Und da ist das super Unterstützung dafür.
Ja, ihr seid halt richtig schnell
Genau.
und Entwicklung hat ja etwas mit Veränderung zu tun. Also die Veränderung findet innerhalb kürzester Zeit statt, weil ihr halt auch viele Veränderungsschritte gehen könnt, aufgrund dessen, um das Bauteil entsprechend
Genau,
immer wieder
genau,
zu
genau.
verbessern.
Ist ja auch immer, diese Entwicklung hat ja immer diesen
Ja.
finanziellen Aspekt. Das ist nun mal so. Und viele Sachen werden nicht entwickelt, sage ich jetzt mal, weil sie zu kostenintensiv sind. Aber gerade da, in dem Bereich, hat man wirklich, sage ich mal, eine gute Lösung, um da kostengünstig was zu entwickeln, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also das ist schon sehr hilfreich auf jeden Fall, wenn man es gut anstellt.
Mir fällt da gerade was ein noch zu dem Thema, weil du vorhin sagtest, es waren gar nicht so viele Anmeldungen bei der Weiterbildung, die du dann gemacht hast. Und zwar auf diesen Gedanken fallen auch ganz viele drauf rein. Das ist so. Man glaubt, die additive Fertigung ist schon so stark implementiert bei allen Unternehmen, dass es schon normal sei und dass es ja so eine tolle Technologie ist. Warum? Dass man sich eher denkt, kriege ich überhaupt noch einen Platz, so
Ja.
wie du auch gedacht hast. Dabei ist es ganz oft umgedreht, dass es in vielen Firmen noch gar nicht zum Einsatz kommt oder nur ganz
Ja.
stiefmütterlich behandelt wird oder dass man vielleicht den, wie heißt es, ja, seinen Vorgesetzten, Abteilungsleiter, Gruppenleiter vielleicht schon öfters darum gebeten hat, endlich an einer Schulung, an einer Weiterbildung, an einem Online-Kurs teilnehmen zu können, aber es vielleicht nicht als wichtiger sehen wird. Und das ist ganz normal. Also ich war am Anfang auch erstaunt, wie viele Unternehmen noch nicht auf diese Technologie zurückgreifen. Und ich sage jetzt nicht, dass alle Metall 3D-Druck machen müssen oder ganz tolle Kunststoffteile, sondern mal die ersten Bauteile drucken, die sie dann auch
Das stimmt,
einsetzen zum Schluss
definitiv.
auch.
Das ist halt irgendwie auch so ein,
Ja.
was ich ein bisschen verwundernd finde, ist in Deutschland, dass es in Deutschland auch nicht so viele Hersteller gibt für 3D-Drucker. Egal jetzt welches Verfahren, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nur die On-Top-Player, sage ich jetzt mal, die in den ganz, ganz oberen Bereich sind und dort auch super fit und auch wirklich super präzise Maschinen herstellen. Aber jetzt so Maschinen für die KMUs, finde ich jetzt als deutscher Hersteller gibt es da gar nicht viel. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen verwundernd. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Man muss immer ins Ausland gucken. Dabei sagt man ja Fine German Engineering und ganz oft aus der Vergangenheit ist es natürlich so gewesen, dass die Idee und auch die Technik aus Europa oder dann im Endeffekt aus Deutschland kommt. Was 3D-Druck angeht, das sind uns andere Länder in dem Fall
Ja.
ganze Stücke weit voraus. Ich sehe es aber nicht nur im Herstellen von 3D-Druckern, sondern auch in der Anwendung. Also diese German Angst, wie viele halt sagen, die liegt uns immer noch sehr in den Genen. Und ich bin gespannt, wie sich da was ändert
Da
demnächst.
fehlt die Offenheit so ein bisschen, habe ich so auch den Eindruck da. Was dann auch immer so ein bisschen in Deutschland ist, da will mal keiner was verraten, weil sie Angst haben. Warum auch immer.
Ja,
Das ist halt.
ja. Es ist aber, ich sag mal, um mit 3D-Druck erfolgreich zu sein und den schnellsten Weg zu gehen, es gibt nicht die eine Technologie, wo man sagt, danach funktioniert das dann exakt so, wie man es haben möchte. Es ist viel einfacher zu sagen, wie etwas nicht
Ja.
funktioniert, generell auch in unserem Leben. Und um erst mal zu sagen, dass es nicht funktioniert, muss man am Anfang den ersten Schritt machen und mal was machen.
Ja.
Weil wenn man jetzt versucht, ich sage jetzt mal, mit einer sehr langsamen Technologie, egal jetzt welche Serienteile zu machen, und man versucht es wenigstens und man geht dann den nächsten Schritt und sagt, ich möchte nicht versuchen, wieder recht zu haben und zu sagen, ich wusste ja, dass es nicht funktioniert, sondern einfach zu sagen, ich habe das Ziel, mit dieser Technologie
Irgendwas zu
voranzukommen.
bezwecken.
Ganz genau, und zum Schluss sagt man dann, gut, das war jetzt ein kleiner Misserfolg, aber man sollte seine Vergangenheit jetzt nicht in Frage stellen, weil die hat einen auch an den Punkt gebracht, wo man jetzt ist. Und dann entweder auf den einen oder anderen Berater zugehen, oder auf einen Hersteller, wenn man dort Fragen hat, oder auf einen Dienstleister, und dann optimiert man das. Und dieser erste Weg, es könnte sein, dass mein Chef ein lautstarkes Nein durch die Konstruktionsabteilung ruft. Oder dass die Kollegen sagen, es hält ja nichts, oder dass es beim Kunden dann doch mal
Ja.
abbricht. Dieses kleine Risiko aus meiner Sicht, das ja wirklich klein ist, das möchten viele nicht eingehen.
Ja, das ist halt, weiß nicht. Das ist halt so die Denkweise, die da noch so ein bisschen blockiert. Das sind.
Ja, absolut, weil die sehen halt eher den Blick aufs Ergebnis anstatt auf das, was alles schief gehen kann. Ja.
Richtig,
Ja.
definitiv.
Wie ist denn so dein täglicher Umgang mit 3D-Druck? Du hast da schon ein paar Sachen erzählt, aber wie ist wirklich?
Ja. Ja, also wie gesagt, wir haben ja jede Woche irgendwelche Themen bei uns im Haus mit 3D-Druck, sei es für den Kunden mal ein Vorabmuster oder einfach mal, um festzustellen, könnte das so funktionieren. Und ja, also wir realisieren da unsere Projekte tagtäglich und dann wird immer geschaut, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, da mal irgendwo die additive Fertigung mit einzubringen. Und parallel werden halt auch mal Sachen einfach so entwickelt, um zu gucken, ist das was für den Kunden und kann man damit was anfangen? in Bezug halt auch mal ein Prototyp oder natürlich auch End-Use-Parts. Also um gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist das da auch ein gutes Thema, Verfügbarkeit. Wie schnell komme ich an einem Bauteil dran, was auch als Endbauteil genutzt wird, weil ich jetzt keine andere Möglichkeit habe oder ich den Kunden jetzt nicht 10 Wochen warten lassen will.
Ja,
Da
absolut.
ist das natürlich auch ein Thema, wo wir dann halt auch sagen, machen wir es bei uns im Haus oder gehen wir da über Dienstleister. Und wir haben da auch schon viele Jahre einen Dienstleister, der sich für unsere Anwendung, für unsere Ansprüche sich etabliert hat. Und mit denen arbeiten wir gern zusammen, das funktioniert. Und da hat sich auch irgendwo, sage ich jetzt mal, so ein Ablauf eingespielt. Und ja, den Weg sollte man auch mal überdenken und einfach machen.
Ja.
Wie gesagt, und jeden Tag kommen irgendwelche Themen auf, wo man sagt, okay, können wir das nicht mal irgendwie in dem Bereich mit 3D-Druck realisieren? Das hat man immer jetzt, weil das bei uns so gewachsen ist und das ein fester Bestandteil ist. Und das ist jetzt für uns jetzt nichts, hey, da machen wir 3D-Druck draus und das wird so gehypt, sondern einfach nur, ja, machen wir da mal was im Bereich 3D-Druck mit diesem Projekt oder gehen wir dahin und wir sprechen untereinander alle. Es hat jeder so seine Projektkiste, die er betreut. Und aber übergreifend dazu sprechen wir uns alle untereinander ab und sind da wirklich sehr starkes Team und ergänzen uns da auch untereinander. Und jeder gibt da so seinen Input und dann finden wir immer eine gute Lösung für unseren Kunden.
Super, super, ja. Es ist bei euch schon komplett normal, diese Technologie zu verwenden. Da wird jetzt nicht mehr so, oh mein Gott, wir machen jetzt was mit 3D-Druck, alle stehen vor dem Drucker und sagen so, das ist jetzt der Knaller, sondern ich kann mir gut vorstellen, du designst deine Datei, du machst dir deine Gedanken dazu, du exportierst die Datei an den Drucker, entsprechend lädst das Material, los geht's und ein paar Stunden später hast du das Bauteil in der Hand und es ist völlig normal für dich,
Genau.
das in der Hand zu halten, wo andere sagen, wow, wie macht der das? Und was ich noch sagen wollte ist, das weißt du wahrscheinlich auch, die ganzen Unternehmen doch draußen, die 3D-Druck vielleicht eher von einer bestimmten Seite aus sehen, die sehen auch nur das, was funktioniert. Also viele Dinge, die man macht mit einem 3D-Drucker oder wenn man versucht, eine besondere Konstruktion zu machen, manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Und dieser Misserfolg, den man dort hat, diese kleinen Schritte, die man dort geht, die sehen viele nicht, denn die glauben immer sofort, ich muss sofort richtig konstruieren können, ich muss es dann draufladen, ich muss es sofort gut drucken können, das kommt raus.
Das ist eine Fehldenkweise. Das ist, man klar hat man da hier und da mal ein Bauteil, wo man denkt, oh, man holt es aus dem Drucker raus, testet es und sagt, oh, das hätte man doch ein bisschen anders machen können. Und das ist ja jetzt kein Misserfolg. Im Gegenteil, man hat ja wieder was dazugelernt. Man weiß, wie man es beim nächsten Mal besser macht, anders macht, funktioneller macht, wie auch immer, je nachdem, wie dir gerade dieses Bauteil ist. Also ich sehe das dann auch nicht als Misserfolg. Definitiv nicht.
Ja, sondern einfach als Kette von immer besseren Entscheidungen, die man in Zukunft trifft.
Eben.
Und wenn man natürlich zum Beispiel ein, zwei Technologien hat und diese immer wieder verwendet, dann wird man da immer besser. Und dann ist es ganz oft so, dass man sagt, gut, so habe ich es jetzt konstruiert. Ich kenne jetzt meine Konstruktionsrichtlinien und meine Designrichtlinien für diese Technologie im Zusammenhang mit der Anwendung.
Genau.
Dass das erste Bauteil dann auch gleich was wird. Es ist halt am Anfang so, dass man mehrere Schleifen fährt,
Das
um etwas auszuprobieren.
ist ganz klar, wie wenn man sich damals eine 5-Achsen-Fräsmaschine geholt hat, da hat man auch nicht vom ersten Tag an gleich hier die Turbinenräder im Zehntelbereich gefräst. Da hat man sich ja erstmal rangetastet und je nachdem, was funktioniert hat, hat man weiterhin gemacht und was nicht funktioniert hat, hat man verbessert.
Ja, es ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst. Alle kaufen sich ja einen 3D-Drucker nur deswegen, weil sie Raketentriebwerksteile drucken wollen, Ricardo, das
Ja, genau.
weißt du ja, ne? Und derjenige, der es noch nicht tut, hat in seinem mittelständischen Unternehmen noch keine Raketentriebwerksteile gefunden,
Eben.
deswegen druckt er auch keine.
Eben. Genau. Nee, das sollte man sich da auch nicht irgendwie von irgendwelchen Messen so blenden lassen und diese High-End-Produkte anzuschauen. Nein, man muss schon genau ein bisschen mit Fokus an die ganze Sache rangehen und das alles ein bisschen auf sein Unternehmen übertragen. welchen Bereich man da gehen will, was man da als Ziel hat.
Ja, vor allem, und das kannst du genauso sagen, ich glaube, das weißt du auch, es sind die einfachsten Bauteile, die man drucken muss. Es sind die Bauteile, die man täglich braucht, die der Kunde braucht, die gar nicht so einen großen Impact vielleicht haben, was man sich vorstellt, wie es auf der Messe gehypt wird oder in bestimmten Anwendungsberichten, sondern es sind so Bauteile, die sind total normal und man findet diese Bauteile. Das muss ich jetzt von meiner Situation sagen, durch so viele Potenzialanalysen, immer die gleichen Teile. Es sind immer die
Ja.
gleichen Dinge, die man dort findet und druckt, wenn es jetzt um das Thema Prototypen oder Hilfsmittel
Klar, ich
geht.
meine, gerade da liegt ja die Kunst drin, das intelligent einfach zu gestalten und nicht so stupide, komplex. Und dafür ist das ja auch eine super Technologie.
Auf welche Technologie greifst denn du am meisten zurück bei euch im Unternehmen?
Also bei uns im Unternehmen sind wir auf jeden Fall im FDM-Bereich unterwegs. Da relativ gut, da kann man sehr viel realisieren und ich sehe, die Technologie in Bezug auf unsere Firmengröße ist das optimal. Für das, was wir machen wollen, was wir bisher gemacht haben und ja, was unsere Kapazität hergibt, sage ich jetzt mal, da ist das optimal. Ansonsten greift man natürlich auch auf andere Technologien zurück, sehr gerne, wie zum Beispiel Multi-Jet Fusion oder SLS. Und das macht man dann halt über unsere etablierten Dienstleister. Und da sind wir auch sehr happy drüber. Und das funktioniert auch schon viele Jahre.
Okay, super, super.
Das ist auch fester Bestandteil bei uns.
Und
Das auf jeden Fall.
was wird heute aus deiner Sicht noch grundsätzlich falsch gemacht, wofür es eine Lösung schon in der additiven Fertigung gibt?
Ja, also was mich immer so stört, ist das Thema bei additiv gefertigten Bauteilen ist immer so, da kommen immer so Argumente wie, ja, aber die Oberfläche ist doch nicht schön oder das sieht man doch so komische Stufen und ja, klar sieht man das, es ist ja eine Schichtbauweise, das ist nun mal so. Das sollte auch jedem bewusst sein, aber die Frage ist auch immer, welche Rolle spielt denn die Oberfläche? Ist es eine primäre Rolle für das, was das Bauteil machen soll oder ist es nur spielt es nur eine sekundäre Rolle, was eigentlich gar nichts mit der Funktion des Bauteils zu tun hat. Also da sollte man immer mal ein bisschen gucken und ja, also weil viele Sachen und kritisieren und die schreckt das dann ab. Die Oberfläche ist nicht schön und etc. Und das ist ja auch nur Kunststoff und ja, aber in anderen Bereichen hat man auch Kunststoff und da fragt auch keiner nach. Das ist ja alle Produkte irgendwo, ist überall Kunststoff und da fragt doch auch keiner irgendwie so explizit nach, warum ist das nur Kunststoff? Man kann nicht alles aus Metall fertigen. Und heutzutage ist sowieso mit unseren Ressourcen und alles ein bisschen schwieriger. Ich finde, Kunststoff ist da auch manchmal eine sehr gute Lösung, auch gerade im Bereich Gewichtsersparnis und anwendungsspezifische Sachen ist das echt eigentlich eine coole Sache.
Ja,
Wie gesagt, das Thema mit der Oberfläche ist halt immer so, ja, das hört man doch sehr oft. Und da sollte man eigentlich auch nicht so misstrauisch dann sein.
da wollen immer alle ein Hightech-Material nutzen für die Zukunft. Und
Ja.
das ist ja ganz lustig, das hatte ich letztens in der Diskussion. Dann sagte er, wir brauchen ein Hightech-Material, wir können es aber auch aus Stahl machen, ja, aus einem Hightech-ST37-Material oder wie. Ja, und dann haben die selbst gemerkt, ja, die sind da so einem Denkfehler unterlaufen, was das Thema angeht. Und als ich das dann in die Runde geworfen haben sie dann gesagt, ja gut, wenn man es genauer betrachtet, macht es ja auch Sinn, dieses Bauteil aus einem normalen Hightech-Kunststoff zu drucken, hat dann einer gesagt. Dann habe ich gesagt, an welchen Hightech-Kunststoff haben Sie gedacht? Und dann sagt er, ja gut, so ein PLA würde für die Anwendung ausreichen und die Oberfläche ist auch egal. Und dann hat er sozusagen sich diese Anwendung mit der neuen Denkweise, die wir, mit dieser, wie sagt man, mit dieser mentalen Blockade, die wir im Vorfeld genommen haben, hat er sich dann selber verkauft und sagte dann, gut, das klingt jetzt gut, das machen wir jetzt. Das war also mega interessant,
Ja.
wie das im Kopf bei vielen Leuten dann auf einmal umschwenkt, wenn da so eine Schranke gebrochen ist oder eine rote Ampel mal grün geschalten wird. Und die drucken da seither auch ganz tolle Teile und die Oberfläche ist jetzt egal, wo sie im Vorfeld gesagt haben, ja gut, wir haben doch immer wieder diese Rillen. Aber es ist eine Schichtbauweise, wie du gesagt hast.
Ja.
Das sind halt irgendwelche Stellen. Die Sache ist nur, man muss im Vorfeld halt ein bisschen mehr nachdenken und nachdenken ist halt so das Anstrengendste überhaupt, deswegen machen es relativ wenige.
Das stimmt.
Ja, es ist so, ne? Natürlich würden die Bauteile auch würden aus dem 3D-Drucker auch so rauskommen, wie man es konventionell designt, aber da ist halt auch immer die Frage, und das sagst du ja auch,
Macht Sinn.
macht es Sinn, das überhaupt zu tun,
Eben.
ne? Und wir in Deutschland sind bekannt, dass wir uns viele Gedanken über bestimmte Themen machen, weil wir es gut machen wollen, aber in der additiven Fertigung wird es entweder komplett zerdacht, oder es wird gar nicht drüber nachgedacht, weil man sich denkt, es hat ja auch die letzten Jahre funktioniert. Ist ja auch gut, wenn es funktioniert, aber wenn man ein anderes Ziel
Ja.
hat, dann kann man auch etwas dafür tun,
Ja.
ne? In dem
Ja.
Fall. Ja,
Das ist
ja.
aber auch ein Punkt, wo ich auch zu diesem Thema sage, okay, in Deutschland ist halt, was da viel falsch gemacht wird. Klar, man kann sich eine Maschine kaufen und man hat eine schöne Maschine stehen. Man macht ich sag mal, der Werker, der diese Maschine betreut, kriegt eine wöchentliche, so eine Wochenschulung von dem Hersteller. Aber aus meiner Sicht fehlt da dann immer noch ein bisschen mehr. Man sollte da irgendwie noch ein bisschen mehr investieren in die Aus- und Weiterbildung der betreuenden Person, gerade in diesem Bereich additive Fertigung. Und da bin ich der Meinung, da ist es mit einer normalen Schulung, einer Anwenderschulung für die Maschine nicht getan. Also
Ja, sehe ich
das
genauso,
sollte noch
Ricardo.
irgendwie ein bisschen mehr möglich sein. Also finde ich auch aktuell ist das Angebot da noch relativ schwach.
Ja, die müssen alle zu uns, Ricardo. Ja, was wir halt auch herausgefunden haben, ist, wenn jetzt jemand sich einen 3D-Drucker kauft oder eine additive Fertigungsanlage, egal ob jetzt Kunststoff oder Metall, das hast du komplett richtig erkannt, dann werden die ersten Schritte darin sein, wie bediene ich die Anlage. Und wenn man dann so 5, 6 Monate verstreichen lässt und immer wieder mal nachtelefoniert und sagt, wie läuft's denn bei euch? Das haben wir ja auch gemacht bei dem vorherigen Unternehmen, wo ich tätig war, dass wir nachgehakt haben, wie läuft's bei euch? Was macht ihr denn? Was druckt ihr denn so? Und wenn dann alle immer sagen, gut, es läuft super bei uns, wir kommen da super gut zurecht. Ja, so zurecht kommt ihr nicht, weil entweder ihr bestellt kein Material nach. Also wer eine Rolle Material in 6 Monaten
Ja.
nachbestellt, ich glaube, finde den Fehler, der hat nichts gemacht oder er hat etwas, was ihm noch im Wege steht. Und das liegt ganz, ganz oft nicht an der Technik. Es liegt nicht daran, dass der Drucker jetzt nicht funktioniert oder dass das Material nicht geladen wird oder dass die Software nicht funktioniert oder es einen Fehler gibt, sondern es liegt an den mentalen Blockaden, dass man sich nicht rantraut, bestimmte Anwendungen
Richtig.
umzusetzen, weil sonst würde man es ja tun und dafür hat man den Drucker ja
Ja.
gekauft. Und was wir herausgefunden haben, ist, man darf da nicht weiter draufschlagen im Sinne von jetzt druck was, jetzt mach was, sondern was hält dich denn zurück, warum
Genau.
druckst du denn nicht? Ja, das ist mega, mega interessant, was du das sagst. Und ich denke, es sollte viel mehr daran gearbeitet werden, dass die Anwendungen gedruckt werden, für die man sich am Anfang auch Gedanken
Genau,
gemacht hat.
genau, genau.
Anstatt jetzt zu wissen, okay, ich muss es auf 10 Knöpfchen drücken und ein Rädchen drehen und dann läuft das. Aber wenn der Grund dafür nicht passt, dass man es tut, hätte man die Maschine auch nicht kaufen müssen, aus meiner Sicht.
Ja, und es ist auch manchmal diese Angst, die dann noch kommt, ja, 3D-Druck, das löst dann das und das ab und dann haben wir nichts mehr zu fräsen und nichts mehr zu drehen und das ist ja auch
Totaler
Irrsinn.
Quatsch, ja.
Ja, absolut. Das ist eine Technologie wie das andere auch und es löst nichts ab. Es ergänzt einfach nur die aktuelle Technologiebandbreite.
Ja,
Ganz einfach.
eine Fünfachsmaschine hat auch nicht alles abgelöst. Es
Nee,
gibt die
eben.
Dreiachsmaschinen immer noch und man
Richtig.
nutzt die Fünfachs auch nur zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, aufgrund der
Was
Geometrie vom
braucht.
Bauteil. Ja,
Genau.
absolut. Und so ist mit 3D-Druck auch, dass man die Wahl trifft, um zu sagen, gut, ich habe die Freiheit, dort auszuwählen, was einen aber dann danach auch befreit von diesem Gedanken. Ich nehme jetzt diese oder jene Technologie.
Richtig, ich habe da auch schon oder ich wurde schon öfters gefragt, ich sage, hier Ricardo, sag mal, wie schätzt du das ein? Müssen wir uns jetzt auch einen 3D-Drucker kaufen, weil wir dann unsere Fräsmaschinen nicht mehr bestücken können, weil da keine Aufträge mehr kommen? Ich habe auch gesagt, das ist absoluter Quatsch. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das ist was ganz anderes. Es ergänzt einfach nur die Technologiebandbreite. Und man muss sich da nicht so irgendwie im Konkurrenzdenken da sehen, als Lohnfertiger zum Beispiel. Also das, denke ich, ist Quatsch. Weil, ja, weil die dann immer so die Denkweise haben, das Klötzchen, was ich jetzt gefräst habe, das Klötzchen wird jetzt gedruckt. Und genau das sollte man ja nicht machen, wie du ja auch schon gesagt hast.
Absolut, ja. Es ist ganz interessant, ne? Also so kognitive Dissonanz, sagt man das. Da muss man so zwei Gedanken aufrechterhalten und das können die nicht. Die sehen dann, okay, ich habe früher für 1 Million Euro ein 5-Achs-Dreh- und Fräszentrum gekauft. Jetzt kaufe ich für 350 € einen günstigen Drucker und mache dort meine Teile für die Luftfahrt sozusagen,
Ja.
was totaler Quatsch ist in dem Fall,
Genau.
sondern man nutzt diese Technologie auch nur dann, wenn man sie wirklich benötigt. Also einerseits ist so dieser Gedanke da, es ist sinnvoll und logisch, so absolut nachvollziehbar, und dann kommt etwas, da glaubt man an so eine Geschichte, die nie wahr sein könnte. Aber man glaubt da noch dran, weil man sich nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt hat. Das ist
Richtig.
ganz interessant, in der Hinsicht,
Das
ja.
stimmt.
Wie schätzt du denn diese zukünftige Entwicklung der additiven Fertigung ein?
Ja, also ich denke mal, spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle in der nächsten Zukunft, so was jetzt so ansteht in Richtung Materialentwicklung. Ich sage mal, die letzten Jahre ging eigentlich hauptsächlich so die Entwicklung in neue Maschinen und Verfahren. Aber ich glaube, so was ich jetzt so ein bisschen beobachten konnte, aktuell geht eher der Trend in Richtung Materialien, weil das jetzt auch ein Thema ist mit Verfügbarkeit von Materialien. Was ist gerade da? Wo muss ich lange warten? Wo habe ich unheimlich hohe Kosten für diese Materialien, wo man sich früher gar keine Gedanken gemacht hat? Das, denke ich mal, ist jetzt ein großes Thema in der additiven Fertigung, dass da für die bestehenden Verfahren, die es gibt und die für bestehenden Maschinen, dass da die Bandbreite der Materialien doch nochmal verfeinert wird, um einiges ausgeweitet wird für die Anwendung, gerade auch im Kunststoffbereich. Da ist ja noch so viel möglich, was jetzt das Thema Nachhaltigkeit von Kunststoffen betrifft. Wo, aus welchen Ressourcen kann ich Kunststoff gewinnen, der für die additive Fertigung geeignet ist und natürlich auch für die Bauteile geeignet ist, die die Kunden haben oder erstellen wollen und produzieren wollen. Und dass man das jetzt nicht sonst wo von der Welt holt die Ressourcen, sondern mit dem arbeiten, was wir hier haben. Das sollte und denke ich, ist für die nächste Zeit ein großes Thema. Und ja, auch die Entwicklung in Bezug auf die Anwendung. Das wird jetzt auch nochmal eine große Rolle spielen, weil aus meiner Sicht durch die additive Fertigung kann man so viele Themen abdecken, wie zum Beispiel halt die Verfügbarkeit von Bauteilen, die Materialersparnis, Gewichtsersparnis von Bauteilen. Und das bezieht sich ja jetzt auf alle Branchen, sage ich jetzt mal, ob es jetzt irgendwelche Maschinenbauer sind, etc. Also da sehe ich schon viel Potenzial und da vermute ich mal, geht jetzt auch so die ganze entwicklung hin. Weil früher war jeden Monat gab es eine neue Maschine und der Hersteller hat das rausgehauen. Und ja, da sind wir jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen vorbei an diesem Thema, sondern jetzt geht es erstmal hauptsächlich der Fokus auf die Materialien.
Ja, das merkt man ganz stark. Der DLP-Bereich baut sich ja extrem aus, was
Oh ja,
Materialien angeht, aktuell. Was ich auch stark gemerkt habe, ist, es hat sich bewiesen, dass ein PA12, PA11 in normalen Hilfsmittelbereichen, jetzt was 3D-Druck angeht, hervorragend seinen Platz findet. Auch PLA, ABS und es ist PA und PC und die ganzen Materialien funktionieren auch alle auf einmal, wenn es um
genau.
Hilfsmittel geht. Also ich glaube, es geht eher jetzt ist man gut gerüstet. Es gibt noch zusätzliche Materialien und vielleicht noch Vereinfachungen, wie du gesagt hast. Und jetzt finde ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es gibt jetzt keine Ausrede mehr,
Das
um
stimmt.
jetzt zu starten. Weil die Ausreden kennst du ja auch. Mein Material gibt es nicht, der Drucker ist zu langsam, der Bauraum ist zu klein, ich habe einen Nachbearbeitungsprozess, der schwierig ist. Ich glaube, in unserer Branche wird gerade an allen Themen gearbeitet, auch ganz stark an dem
Ja.
Thema Nachhaltigkeit noch. Jetzt, also heute zu sagen, man hätte noch bestimmte Vorurteile, Vorwände oder Einwände, die lasse ich nicht mehr gelten. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, gut, ist klar.
Ja, da, vor 10 Jahren war man definitiv noch limitiert in der ganzen Materialauswahl und Verfahrensauswahl. Aber jetzt ist schon wirklich eine große Bandbreite, wo ich sage, wow. Wie du auch schon gerade gesagt hast, im DLB-Bereich, das ist ja Wahnsinn, was da möglich ist.
Vor allem, ich nehme es jetzt immer mehr wahr, auch wirklich spritzgussähnliche Qualitäten, auch vom Material her und auch wirklich Materialexoten, wo man sich sagt, wer braucht denn das eigentlich? Aber es wird benötigt und auch vom Prozess her aktuell. Also finde ich jetzt gerade eine sehr, sehr interessante Technologie, die sehr lange geschlummert ist. Und ich bin gespannt, was die nächsten Monate und auch das nächste Jahr dort kommt
Ja,
und was so der nächste Hype sein wird.
das auf
Was
jeden
sind denn
Fall.
so deine drei Tipps aus deiner Sicht, wenn es um 3D-Druck geht? Was
Ja,
kannst du den Hörern jetzt mitgeben noch?
auf jeden Fall sich nicht jetzt von diesen High-End-Anwendungen so blenden lassen, dass man sich dadurch demotiviert. Also das sollte man einfach wirklich genau schauen und es gibt auch überall irgendwelche Anwendungen, die inspirieren gerade für einen aus dem kleinen Betrieb oder mittelständischen Betrieb. Da kann man sich wirklich viele Sachen anschauen und wie gesagt, man soll sich da nicht so auf den Messen fokussieren und da diese High-End-Bauteile raussuchen, wie du schon gesagt hast, die in der Rakete stecken oder in sonstigen Materiallegierungen Bauteile, wo ein Kilo Material 1000 Euro kostet. Das bringt's nicht und damit muss man sich auch nicht befassen, wenn man nicht gerade Raketen herstellt. Ganz klar.
Ja, ganz genau. Ja. Es gibt ja genügend andere Teile noch,
Eben.
die man drucken
Eben.
kann,
Das soll
ne?
man alles ein
Ja.
bisschen realitätsnah bewerten und anschauen. Und wichtig ist halt gerade auch, sich professionelle Beratung an die Seite zu holen, wenn man mit dem Thema startet, um nicht so viel Zeit und Geld zu verschenken, gerade irgendwelche Anfängerfehler zu machen und dann dadurch relativ früh aufzuhören mit dem Thema 3D-Druck und sich so dermaßen demotivieren, dass man sagt, okay, das ist nichts für uns, weil man halt falsch angefangen hat und sich da nicht Hilfe geholt hat und sich da, wie ihr das macht, gut beraten lässt und sagt, hey, da ist noch Potenzial, das könnt ihr so machen. Also da sollte man schon drauf achten. Und man sollte sich halt definitiv Gedanken machen, was möchte man denn eigentlich dadurch erreichen, durch den Einsatz von additiver Fertigung. Was möchte ich herstellen? Wie will ich meine Produkte für meinen Kunden verbessern? Und da gegebenenfalls natürlich das Ganze auch mit einem Berater wie dich zum Beispiel, das Ganze zu erörtern. Wo ist Potenzial? Was kann man machen? Welche Richtung soll es denn mal gehen? Und da aufbauend,
Ja.
denke ich mal, läuft sich das dann schon ein. Wo man sagt, okay, in dem Bereich Technologie solltest du gehen und diese Materialien wären interessant für dich. Und genau da sollte man schon ein bisschen drauf achten und sich einfach trauen. Also das wären so meine Punkte, wo ich auf jeden Fall sage, das würde ich unterschreiben.
Ja, wichtige Punkte, ne? Hat etwas mit fang endlich an zu tun.
Genau.
Und lass dich nicht zurückdrängen von all den Dingen, die bereits gemacht werden. Und andererseits, wenn du angefangen hast, schon weiterzukommen, nimm dir Hilfe zur Hand. Und wie du gesagt hast, es ist eher ein Vorteil, um Hilfe zu bitten, anstatt man es als Nachteil sieht oder
Natürlich.
als dürfte man das nicht, als in dem Fall, ne? Also um Hilfe zu bitten, ist hier erwünscht sozusagen, um auch sein Ziel zu erreichen. Wir haben Abkürzungen in der Beratung. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, da kommt man sehr schnell ans Ziel, wenn man es halt so umsetzt, wie wir es gemeinsam besprochen haben. Und man macht die ganzen Fehler halt einfach nicht
Genau,
mehr.
genau. Also,
Ne?
wie gesagt, wenn man gerade mit diesem Thema
Ja.
startet und selber nicht so intensiv sich schon damit auseinandersetzen konnte, dass man dann wirklich sagt, okay, ich brauche einen, der mich da berät, weil es gibt so viele Sachen, die man beachten sollte und gibt auch so viele Sachen, die hat man ja, man hat ja nicht alles auf dem Schirm. Das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht alles wissen und alles auf dem Schirm haben, was da gerade passiert, was es gibt, in welche Richtung da man gehen kann. Da braucht man ja auch immer Fachleute.
Absolut, absolut. Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen an dich, Ricardo. Die stelle ich jedem im Interview. Heute bist du auch dran. Und zwar, sei doch mal so gut und beende doch mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
3D-Druck ist für mich ja eine Technologie mit einem extrem Potenzial, tolle Produkte zu realisieren. Das in allen Bereichen, egal ob Design, Maschinenbau, Medizin, Thema Nachhaltigkeit, was jetzt gerade sehr, sehr interessant ist und wichtig ist, und auch in dem Bereich Ressourcen schon in Produktentwicklung. Das ist für mich 3D-Druck. Definitiv.
Super, super spannend. Und die letzte Frage ist, was ist das coolste 3D gedruckte Bauteil, was du bisher gesehen hast?
Ja, also man erwartet da ja immer, ja, auf der Messe habe ich das und das gesehen. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Die coolsten Bauteile, die ich hier gesehen habe, sind einfach für mich 3D gedruckte Bauteile, die wirklich gut ausschauen und wo man sagt, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Konstruktiv für den Einsatzzweck, für die Anwendung. Das sieht simpel aus, das Bauteil, aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt, denkt man, oh, da steckt ja doch ein ganz schönes Wissen drinne. Eine Umsetzbarkeit für die Maschine und halt natürlich auch in dem Bereich, wo es dann eingesetzt wird. Dass man sagt, okay, das ist wirklich ein smartes Bauteil. Smart in dem Sinne, auch wenn kein Elektronikbauteil jetzt mit eine Rolle spielt, so wie es heute gerne in Verbindung gebracht wird, sondern einfach smart dahin, dass sich da wirklich eine intelligente Person sich damit auseinandergesetzt hat und hat gesagt, das wurde so konstruiert, dass es Sinn macht, es additiv zu fertigen und dadurch die Vorteile rauszuholen, die ich sonst nicht habe, um da ein cooles Bauteil zu erstellen. Das ist für mich, ein cooles Bauteil, was mit 3D-Druck zu tun hat. Das ist unabhängig
Super.
davon, wie groß es ist, aus welcher Legierung es gedruckt wurde, aus welchem Kunststoff und ob es auf dem Mond gedruckt wurde oder auf dem Bürotisch am Drucker nebenein. Das spielt da gar keine Rolle.
Ja, sehe ich in dem Fall genauso. Hauptsache, es hilft zum Schluss jemanden und man hat es nicht einfach genutzt, weil es fancy ist, sondern weil man ein bestimmtes Ergebnis am Ende des Tages
Genau,
erzeugt.
genau,
Ja,
genau. So sehe ich das
ja,
auch.
ja. Super, dann sind wir am Ende der
Ja.
Podcast-Folge. Ich kann nur Folgendes sagen: Derjenige, der bis jetzt dran geblieben ist und unserem Gespräch gelauscht hat, hat bestimmt einige Dinge mitgenommen. Wenn jemand jetzt noch genau wissen will, wo kommt der Ricardo Räum her, was macht er genau, wir werden in den Shownotes ein, zwei Links natürlich noch entsprechend verlinken, dass ihr Kontakt mit dem Ricardo aufnehmen könnt, wenn es um das ganze Thema Sonderwerkzeuge, Vorrichtungen bei der Montage geht, mit wirklich pfiffigem Einsatz von 3D-Druck. Also dort helft ihr jedem gerne weiter, ne? Der soll einfach Kontakt zu dir aufnehmen.
Genau, wir haben eine Homepage oder bei LinkedIn findet man uns auch unter OHO Holland Werkzeug GmbH. Und genau, da
Super.
gibt es viele Informationen zu uns und ansonsten kann man sich jederzeit bei uns melden.
Absolut. Ricardo, war richtig klasse, dass wir jetzt fast 50 Minuten oder 45 Minuten miteinander gesprochen haben
Ja,
an der
fand ich auch
Stelle.
sehr
Und
schön.
ich
War
freue
immer
mich
wieder eine
dann.
Freude mit dir.
Ja, ich freue mich, wenn wir die nächste Podcast-Talk-Runde dann machen. Vielleicht machen wir die mal zu dritt mit jemandem noch
Ja,
zusätzlich, mit
sehr
noch
gerne.
weiteren interessanten Themen. Also die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch dabei sind, die dürfen sich auf jeden Fall auf mehr Gesprächsstoff freuen. Denn aus dem Interviewformat machen wir auch dieses Talk-Format jetzt zusätzlich noch. Dann gibt es noch die Einzelfolgen und wir haben uns noch einen richtig coole Interviewpartner und auch so coole Typen wie dich rausgesucht, Ricardo,
Ich danke.
um zu zeigen, was wird wirklich gemacht, was steckt wirklich dahinter und man diesen Show-Effekt, den man nur auf der Messe sieht oder in Zeitschriften oder auf YouTube oder was es auch sonst noch alles gibt, endlich mal tiefer zu durchdringen und zu wissen, was sind die wirklichen Wahrheiten, die dahinter stecken, anstatt diese wahrgenommene Realität,
Genau, diese verzerrte Realität in Bezug auf die Welt,
genau.
was wirklich draußen passiert.
Ja, ganz genau. Also, super. Danke, dass
Ja.
du dabei warst
Ich
und
danke dir
dann
auch,
an alle
Johannes.
Hörer, bis zum nächsten Mal.
Schöne Grüße an alle und auch an dieser Stelle schöne Grüße an meine Frau, die das alles so mitmacht, auch zu Hause bei mir, wo ich doch des Öfteren mal etwas größere Pakete bekomme, wo 3D-Drucker draufsteht. Ist nicht ganz so einfach, aber an dieser Stelle großen Dank.
Ja, solange das Ergebnis passt, Ricardo,
Ja.
ist, ich glaube, alles super in dem Fall. Und sie könnte sich ja auch immer bei dir melden, wenn sie was braucht. Na?
Genau.
Da bist du, glaube ich, da würdest du sogar sie jedem Kunden vorziehen, gehe ich davon aus.
Definitiv. Oberste Priorität.
Definitiv. Ja. Super. Also, bis dann, Ricardo.